B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hallo und herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ein bisschen Stadionatmosphäre begleitet uns heute durch die Sendung. Also eher gesagt die Stimmung, die in einem VIP-Bereich eines Stadions herrscht. Hier gibt's zwar auch Proleten, aber die tragen dann meistens feinen Zwirn und sorgen für nicht ganz so viel Stimmung wie die Kollegen auf den Stehplätzen. Dafür gibt's dann Häppchen statt Bratwurst und wichtigen Leuten wird gern die Hand geschüttelt. Und unter den bevorzugten Objekten, denen man die Hände schüttelt, sind in Fußballstadien auch immer häufiger Politiker. Deswegen ist heute unser Thema Fußball und Politik. Ja, und auch ich durfte heute schon einige Hände hier schütteln, unter anderem die unseres Studiogastes, Professor Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule. Hallo, Herr Mittag.
Hallo und guten Abend.
Dann die meiner Online-Kollegin Julia Rosch. Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Und die meines Kollegen Jens Mickler.
Hallo.
Ja, Herr Mittag, Sie beschäftigen sich unter anderem mit symbolischer Politik, also wenn man es simpel ausdrücken will, der Möglichkeit für Politiker auch ohne Auftritte in einem Parlament und mit großen Reden eine Wirkung zu entfalten und die eigene Popularität zu stärken oder mit anderen Werten eben zu belasten, sage ich es mal. Und der Fußball wird immer beliebter als Bühne für Politiker. Sie sind ja selber Fußballfan, haben Sie mir gesagt. Sie sympathisieren mit einem Verein, nämlich Bayer 04 Leverkusen. Warum ist kein Spitzenpolitiker Fan von Bayer Leverkusen?
In der Tat hat sich bis jetzt keiner geoutet und das ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass Bayer Leverkusen nicht ganz so die große Popularität wie zum Beispiel die Ruhrgebietsvereine oder auch der FC Köln genießt, gleichwohl in der jüngeren Generation durchaus einigen Nachwuchs zu verzeichnen hat. Also vielleicht kommt die Nachwuchsgeneration von Politikern dann auch mal bei Bayer Leverkusen an. Aber in der Tat, es geht darum, die große Bühne zu nutzen, die Popularität des Fußballs zu nutzen und da schaut man natürlich, wo kann man das am besten lancieren und platzieren. Und da sind natürlich Vereine wie Schalke oder Dortmund oder auch der FC Köln hervorragend geeignet, um diese Bühne zu nutzen, um für sich selber auch in eigener Sache Werbung zu machen.
Der FC ist jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Wenn wir jetzt mal meine Kollegen hier nehmen würden, zum Beispiel Julia Rosch, welchen Verein würden Sie ihr empfehlen? Also der zum einen eine Tradition hat, vielleicht auch erfolgreich ist und wahrscheinlich dann auch über viele Fans verfügt. Sind das so Werte, die sie bräuchte dann?
Das würde mich sehr interessieren jetzt.
Na, als Frau ist man vielleicht in einem aufstrebenden, mit vielleicht universitärem Hintergrund versehenen Bundesliga-Verein ganz gut angesiedelt. Warum nicht Freiburg? Das wäre vielleicht ein Anfang, aber da muss man gucken. Also das ist auch nicht ganz einfach, die richtige Zuordnung und Passgenauigkeit zu finden. Und das gilt ja auch für den FC Köln. Das ist ein Verein, der sicherlich sehr schwierig ist und da muss man auch aufpassen, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen. Auf der anderen Seite mobilisiert der FC Köln so wie kaum ein anderer Verein und das ist natürlich wiederum ein Rahmen, den sich viele Politiker zu eigen machen wollen, um die Popularität dieses Vereines und das Mobilisationspotenzial dieses Vereines zu genießen.
Hat das denn nicht auch was mit lokaler Herkunft und so zu tun bei den Politikern?
Das ist ja genau die Schwierigkeit. Also wenn Politiker an eigener Stelle oder an eigenem Ort sich richtig in Szene setzen will, dann ist natürlich der lokale Bundesligaverein der richtige Ort. Wenn man Bundeskanzler ist, dann gerät man da in die große Gefahr, zu schnell auch Antipathien zu schüren. Und wir haben es bei Merkel vor wenigen Tagen erlebt, dass sie in die Gefahr geriet, sich dann doch zu einem Bundesliga-Verein als ein Torschuss zu bekennen. Und da zuckten die Hände dann doch relativ schnell wieder zurück. Per Steinbrück, der auch sich als Fan mehrerer Vereine unter anderem als Anhänger von Dortmund geoutet hat, muss jetzt aufpassen, dass man nicht da direkt durch das Bekenntnis zu Borussia Dortmund die Gegnerschaft von FC Schalke und potenziellen Wählern bei der nächsten Bundestagswahl schürt. Das kann durchaus ein Problem werden.
Also ein schmaler Grat, auf dem man dann wandert. Der Kollege Mickler ist Fan von Arminia Bielefeld. Sie würden ihm wahrscheinlich zu einer neuen Typberatung jetzt raten, oder?
In der Tat, das ist natürlich ein hartes Brot und man muss vielleicht manches überdenken. Auf der anderen Seite kann man auch als Politiker gerade mit Langlebigkeit und Hartnäckigkeit wiederum Sympathien gewinnen. Und gerade wenn ein Verein doch weitgehend am Boden liegt, dann den Neuaufbau zu begleiten und die Perspektiven zu zeigen, das kann durchaus ein lohnenswertes Potenzial sein. Also da würde ich nicht ganz hoffnungslos sein, gerade als aufstrebender Politiker, sich dieses Terrains anzueignen.
Ja. Da fällt mir gerade ein, Arminia Bielefeld, wir hatten in den 80er Jahren, ich sag jetzt mal wir, eine Präsidentin, Gisela Schwert, die kam auch aus der Lokalpolitik und ich meine, die war auch Bürgermeisterin. Also die hat schon damals verstanden, wie man es machen muss.
So ein bisschen wie Christian Ude bei 1860 München.
Genau.
Oder auch Wattenscheid, die Steinmann-Tochter, die auch entsprechend aktiv gewesen ist. Aber das ist für Frauen natürlich immer noch relativ schwierig gegenwärtig. Und das ist eine Tendenz, die wahrscheinlich nicht in den ganz großen Bundesliga-Vereinen beginnen wird, sondern eher an den etwas kleineren Stellen.
Der erste Politiker, der das in Deutschland wirklich ganz, ganz konsequent genutzt hat, ist Gerhard Schröder gewesen. Sein Schrank hat, glaube ich, mehr Fanschals als wahrscheinlich Schuhe. Da findet man unter anderem den von Hannover 96, von Cottbus, vom BVB. Warum genau diese Vereine?
Nun, Hannover sicherlich wegen der regionalen Herkunft, Cottbus, um auch den Osten abzudenken, und die anderen Loyalitäten mögen vielleicht spezifischen Vorlieben geschuldet sein. Man hat aber den Versuch, wirklich auch unterschiedliche Zielklientele abzudecken.
An jemanden die Frage nochmal gerichtet, der Arminia Bielefeld ist, also der schon viel abbekommen hat in seinem Fandasein. In seinem Bekanntenkreis würde man so jemanden doch ordentlich verbal eine verpassen, der mit drei Herzensvereinen auf einmal um die Ecke käme, oder, Jens?
Ja, in dem Fall würde ich auch sagen, das geht nicht. Also da kommt man nicht weiter. Der Fußball, oder das lebt ja davon, einfach sich dazu zu bekennen, für wen das Herz schlägt. Und so eine Überparteilichkeit hinzulegen, das gibt es in den Fankreisen eigentlich überhaupt nicht.
Julia, ist sowas für dich noch authentisch, wenn jemand bei solchen Herzensangelegenheiten sagt, ich habe da halt eben drei Lieblingsvereine?
Ja, das ist also diese Vielweiberei quasi unter Fußballvereinen. Also da ich kein Fußballfan bin, kann ich mir das schon vorstellen. Also ich könnte mich jetzt auch so schwer entscheiden, ne? Würde ich vielleicht auch überlegen, so ein bisschen die Stadt, aus der ich komme, dann eine Stadt, die ich besonders gerne mag, weil ich da hinziehen würde. Und dann halt die Stadt, in der ich lebe. Da wäre ich dann vielleicht auch Fan von drei Vereinen. Aber ich bin auch, wie gesagt, kein Fußballexperte.
Aber für dich ist da die Sympathie teilbar?
Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Vereine an. Also wenn der Gerhard Schröder jetzt gleichzeitig Fan von Borussia Dortmund und Bayern München gewesen wäre, das wäre ihm doch schwer abzunehmen, glaube ich. Aber Cottbus und Hannover geht, oder?
Ja.
Herr Mittag, wie würden Sie das sagen, der Wähler, für wie authentisch hält der solche Auftritte wie die von Gerhard Schröder? Also nimmt er denen das ab oder?
Nun, ich denke, dass Gerhard Schröder seine Rolle als Fußballkanzler durchaus sehr überzeugend präsentiert hat, denn er hat sich ja an den unterschiedlichsten Zusammenhängen und auf den unterschiedlichsten Spielfeldern für den Fußball eingesetzt und das durchaus mit einem guten Erfolg. Insofern wird man ihm seine unterschiedlichen Fanloyalitäten, glaube ich, nicht ganz zu sehr ankreiden. Man muss wissen, dass Gerhard Schröder sozusagen ein gebranntes Kind des Fußballs gewesen ist. Als Gerhard Schröder seinerzeit noch Oppositionsführer in Niedersachsen war, hat er eigentlich im Jahr 1986 ganz gute Chancen gehabt, Ministerpräsident zu werden. Die hatten die Katastrophe von Tschernobyl. Kritik war in aller Munde gewesen. Albrecht als niedersächsischer Ministerpräsident war nicht so populär mehr gewesen. Und dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft ins Lande und Tschernobyl verschwand von der Agenda. Und Gerhard Schröder sah gewisserweise die Fälle davon schwimmen. Und das war, glaube ich, für ihn durchaus so etwas wie eine Initialzündung. Man darf da vielleicht nicht zu viel reinreden und reininterpretieren. Aber das hat ihm deutlich gemacht, wenn gewisse Dinge, die jenseits der unmittelbaren, engeren Politik angesiedelt sind, die Agenda beherrschen und vielleicht sogar entpolitisieren, dann kann das durchaus wahlwirksame Bedeutung haben. Und das hat Gerhard Schröder sich, glaube ich, sehr zu Herzen genommen und hat dann bei den Wahlen, für die er kandidiert hat, auch durchaus den Fußball immer wieder genutzt. Ihm zugute gekommen ist, dass wir von 1990 bis 2002 eine Parallelität von Fußball-Weltmeisterschaften als übergeordnete nationale Sportgroßereignisse auf der einen Seite und Bundestagswahlen hatten. Das war jetzt Zufall, dass das immer aufeinander fiel oder zusammenfiel, eben der deutschen Einheit geschuldet. Aber das hat natürlich unweigerlich bei Wahlen im Herbst das Sommerereignis davor ins Blickfeld gerückt. Mhm. Und das war eben der Fußball. Und so gab es eben diese engen Zusammenhänge zwischen Wahlen und Fußball, die für Gerhard Schröder eben eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben.
Zumal Schröder das ja auch sehr authentisch rübergebracht hat eigentlich, ne? Als selber Aktiver da im Lippischen.
Der gute Acker, ja.
Ja, genau, den kennen wir alle. Und das war ja zum Beispiel bei seinem Vorgänger alles andere als der Fall. Und deswegen, ja.
Obwohl, wir haben ja wieder auf der Homepage für Fotos gesorgt, mit Gerhard Schröder diesmal eben, dem am Fußball gerade so von der Picke fliegt.
Das sieht man jetzt hier im Studio nicht. Da müsstet ihr jetzt alle rumkommen, um zu gucken. Aber
ist das schwierig gewesen, dieses Bild aufzutreiben, oder war das eher so einmal rein und 1000 Treffer?
Nicht 1000, aber von Gerhard Schröder und Fußball gab es schon ein paar Treffer. Ich habe eigentlich was gesucht, so ich dachte was Aktuelleres. Also irgendwie Philipp Rösler mit dem 96, hier Hannover 96-Schal. Habe ich nicht gefunden. Frau Merkel habe ich immer gefunden, wie sie so die Ärmchen nach oben reckt, aber da war halt nie ein Fußball drauf. Und dann habe ich gedacht, der Gerhard. Ich habe mir ein bisschen Schützenhilfe von einem Kollegen geholt, der sich da ein bisschen besser auskennt. Aber
dann ging's flott.
Ja.
Okay. Gerhard Schröder, Sie haben es angesprochen, 2002 war dann die letzte Bundestagswahl, in der WM oder Großereignis und Bundestagswahl zusammengekommen sind. Sein Herausforderer hat ja auch nicht hinterm Berg gehalten mit seiner Fußballvorliebe. Also dieses Duell Schröder-Stoiber, war das eine neue Qualität für Sie, was auch so diese Beziehung Fußball und Politik anging?
Das kann man sicherlich sagen. Also wenn man berücksichtigt, dass 1982 noch bei der Weltmeisterschaft Helmut Schmidt das mehr oder weniger pflichtschuldig auf der Tribüne ertragen hat, obwohl Deutschland im Endspiel stand. Helmut Kohl hat das dann schon etwas stärker sich zu eigen gemacht, hat sich dann auch in der Kabine blicken lassen, hat das unterlegene Team in Mexiko dann durchaus versucht aufzumuntern. Das ist so gewisserweise der Auftakt zu einer stärkeren Vereinnahmung und dann eigentlich von 1990 ausgehend mit 2002 sicherlich als bisherigen Höhepunkt kann man sagen, dass sich um den Fußball im Vorwahlkampf unheimlich viel abgespielt hat. Und Stoiber, der ja auch durch seine Funktion bei Bayern München entsprechend Fußball geprägt ist und sich das auch nicht entgehen lassen hat wollen, hat quasi jede Sekunde genutzt damals, um in der Fußballmetaphorik zu schwelgen und entsprechende Anlässe zu nutzen, um für sich selber zu werben. Und das kann man ihm auch nicht verdenken, denn es geht ihm um Öffentlichkeit, um Popularität, um Zustimmung. Und warum nicht das weltweit attraktivste Spiel zu nutzen, um für sich selber in eigener Sache zu werben?
Wobei ja, Sie sagen es, Edmund Stoiber schon lange auch als Funktionär im Fußball aktiv war. Trotzdem hat man ihm irgendwie das nie so abgenommen, dass er Fußballfan ist. Also man konnte sich ihn nie auf einem Stehplatz mit einer Bratwurst in der Hand vorstellen. Schröder dann schon, war das so ein bisschen, zwar ein netter Versuch, aber dann doch irgendwie der falsche Typ dafür?
Da mag die Persönlichkeit wirklich eine Rolle gespielt haben, vielleicht sogar die eigenen Fähigkeiten. Man erinnert sich an die Situation, in der Stoiber einem Ball zugeworfen wurde und er sollte den Ball hochhalten. Und das ist ihm nicht sonderlich gut gelungen. Während die Bilder von Schröder, gerade die medial vermittelten, natürlich auch stark geprägten Bilder, auch durch entsprechende Auswahl, selektierten Bilder, den dynamischen Schröder gezeigt haben, der kraftvoll vor dem Ball schoss, der dann zwar auch mal daneben geschossen hat und auch schon mal entsprechende Kameraleute verletzt hat mit seinen härteren Schüssen, aber das wirkt da insgesamt in der Tat authentischer und Stoiber hat da immer auf einem sehr schmalen Grat balancieren müssen zwischen der Vereinnahmung des Fußballs auf der einen Seite und aber auch der Überstrapazierung des Fußballs auf der anderen Seite und das hat man ihm auch durchaus in einigen Medienkommentare gerade im Sommer 2002 angekreidet, als er sich dann im Zusammenhang des Endspiels Pelé vorgenommen hat und versucht hat, ihn mit der Fahne dann auch einzudecken und sich neben ihm abbilden zu lassen. Da musste Stoiber dann auch aufpassen, dass er nicht zu viel des Guten betrieb.
Sie haben die Fußballmetaphorik schon angesprochen, die dann auch in der Politik Einzug gehalten hat. Ist die teilweise so ein Rettungsanker auch für Politiker geworden in kritischen Situationen, dass man von einem Foulspiel des Gegners spricht und sich gar nicht mehr mit dessen Programmatik auseinandersetzen muss oder sagt, das ist eine Steilvorlage oder ein Elfmeter ohne Tor, was auch immer. Also diese ganz billigen Floskeln, die ja beispielsweise auch ein Franz Müntefering immer mal ganz gerne genommen hat.
Und Fußball lebt, Politik lebt davon und Fußball lebt auch davon, dass es eine klare, für jeden sichtbar verständliche Sprache besitzt. Und warum nicht beides miteinander zu verbinden, wenn man kraftvolle, geradlinige Ausdrücke verwendet, die jedem eingängig sind, die jeder versteht, dann kommt das, glaube ich, durchaus überzeugend an, wenn es dann nicht über Gebühr strapaziert wird. Und das war wohl im Sommer 2002 der Fall, als dann wirklich alle auf der Fußballmetaphorik klopften und es letztendlich dann doch zu einer Überstrapazierung kam.
Adenauer hat man unterstellt, dass er eine Eckfahne nicht vom Tor unterscheiden kann. Dann gab es dazwischen ein bisschen Geplänkel. Der ein oder andere Minister hat sich mal für Fußball interessiert. Aber Sie sagten jetzt, mit Kohl ging es dann so langsam erst los, die Verbindung. War das ein Zufall, dass Kohl einfach entdeckt hat? Oder woran würden Sie das festmachen?
Nun, ich denke, wir müssen das in starken Zusammenhang mit den Medienstrukturen sehen. Wenn wir sehen, wie viel Fußball in den 50er und 60er Jahren im deutschen Fernsehen gezeigt wurde und wie viel Fußball insbesondere seit dem dualen System, seit dem Aufkommen der Privatsender Mitte der 80er Jahre gezeigt wird, dann sehen wir hier natürlich einen ganz erheblichen Unterschied. Und in dem Maße, in dem Fußball im Fernsehen präsent ist, in dem Fußball auch angenommen wird und medial enorm verbreitet wird, desto stärker wurde das eben eine Bühne für Politiker, um sich entsprechend zu inszenieren und präsentieren. Und das ist, glaube ich, wirklich kein Zufall. Mitte der 80er Jahre, Aufkommen des Privatfunks, des Privatfernsehens, dann auch die Bundesliga ins Privatfernsehen gerückt in den 80er und 1990er Jahren. Das war dann in der Tat der Rahmen, in dem dann auch Politiker wie Kohl und andere sich des Fußballs zunehmend und verstärkt bedient haben. Und das waren eben nicht nur die Spitzenpolitiker auf der Bundesebene, sondern eben auch in zunehmendem Maße Lokal- oder Regionalpolitiker, die das als Vorbild genauso gesehen haben und auch eben gehofft haben, davon zu profitieren.
Aber hängt das nicht auch so ein bisschen mit dem Wandel des Fußballs insgesamt zusammen? Früher der Arbeitersport oder der Proletariersport und der jetzt immer mehr, immer breitere Schichten in der Gesellschaft Einzug gehalten hat und insofern auch ein ganz anderes Feld bietet, um ja an die Menschen zu kommen.
Auch das ist sicherlich eine Tendenz, die, ich denke, wir erleben hier eine Symbiose von verschiedensten Phänomenen. Dass Fußball wirklich das kollektive Gut ist, was bisweilen so etwas wie der gesellschaftliche Kitt ist, der andere Bereiche nicht mehr sind. Man soll es nicht überstrapazieren, aber da, wo Religion oder andere Bereiche vielleicht fehlen, nimmt Fußball so etwas wie eine gesellschaftliche Kommunikationsfunktion wahr, mit der jeder etwas anfangen kann. Über Fußball wird überall geredet. Wenn Fußballbilder, Fußballnamen genannt werden, kann jeder damit etwas anfangen. Man findet sozusagen eine gemeinsame Sprache. Und das war eben in den 50er, 60er Jahren noch nicht in dem Maße der Fall. Auch gerade, dass sich Frauen, dass sich Mädchen für Fußball begeistert haben, wie das heute der Fall war, haben wir bei Weitem noch nicht in der Form erlebt. Die Popularisierung des Sports, auch die Verankerung über die breitesten Schichten. Ich meine, Fußball ist im engeren Sinn eigentlich eher Mittelklasse-Phänomen, ist in der Tat dann auch als Arbeitersport zu einer gewissen Popularität gelangt. Aber dass wirklich quer über alle Schichten, auch im Akademikerbereich heute, wie selbstverständlich über Fußball gesprochen wird, dass akademische Seminare zum Fußball angeboten werden, quer über alle Disziplinen hinweg, das ist in der Tat ein Phänomen der letzten zwei Dekaden, was wir vorher in dieser Form nicht hatten. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der Fußball nochmal einen Popularisierungsschub erhalten hat. Wir sehen es ja an den Zuschauerzahlen in den Stadien, wir sehen es auch an den Medien, auch an den Zeitschriften und Zeitungen, an popkulturellen Formaten, die zunehmend verkauft und verbreitet werden. All das hat doch eine ganz neue Dimension erlangt, die wir so in den 70er, 60er Jahren auf jeden Fall noch nicht hatten.
Arbeitersport und Akademikersport mittlerweile, das bringt uns dann wieder zurück zu Gerhard Schröder und zu Jens Mikler, denn der hat die Musik heute ausgesucht und den nächsten Song hast du auch ausgesucht, der spielt nämlich Gerhard Schröder durchaus eine Rolle mit. Warum, Jens? Warum hast du den ausgesucht?
Ja, da kamen wir über Gerhard Schröder.
Jetzt fällt mir kann gar nicht mehr dazu sagen,
oder? Doch, lass mich ganz kurz. Wir haben Fußballsongs gesucht und dann sind wir aber auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssten ja auch mal den Politiker mit in diese Songs ein oder in die Musikauswahl mit einbeziehen.
Und es ist dir gelungen?
Bei dem einen.
Ja, das ist die Hüttengaudi mit DJ Jens Mikler und drumherum gibt es auch noch die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Das Thema ist Fußball und Politik und man glaubt es kaum, Fußball wird in Stadien auch noch gespielt, wenn Politiker da sind. Aber trotzdem, das mediale Interesse rund um den Fußball ist sehr, sehr groß. Wir haben mal ein paar Schnipsel zusammengestellt, wie der Fußball in den Medien vorkommt und was Politiker in den Medien über Fußball sagen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Angela Merkel umgibt sich gerne mal mit leicht bekleideten, muskulösen Männern und erscheint dazu hin und wieder in der Kabine der deutschen Fußballnationalmannschaft, um nach großen Siegen erfreut Hände zu schütteln. Weil Frau Merkel nicht weiß, ob das diesmal wieder mit dem Erfolg und damit mit den halbnackten Fußballkerlen in der Umkleide klappt, kam die Kanzlerin schon heute ins EM-Trainingslager. Manche in der Nationalelf sehen Merkel bereits als kleinen Glücksbringer und sprachen von einem guten Omen.
Wer ein Trio vorne hat wie Ronaldo, Ronaldinho und die anderen Brasilianer, Roberto Carlos, das ist Rivaldo dazu noch, Rivaldo und Ronaldinho und Ronaldo. Also das dann verloren zu haben, das ist zwar bitter, aber nicht so bitter.
Borussia Dortmund hat seinen Aktionären erstmals Dividendenausschüttung in Aussicht gestellt. Im Beisein der neuen BVB-Aufsichtsratsmitglieder Friedrich Merz und Per Steinbrück gab dies Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Aktionärsversammlung bekannt.
Vor dem Eröffnungsspiel gegen Costa Rica bin ich noch einmal mit Jürgen Klinsmann und unserer Nationalmannschaft zusammengetroffen. Jeder einzelne Spieler ist hoch motiviert und wird, davon bin ich fest überzeugt, sein Bestes geben.
Ja, das war nicht das Wort zum Sonntag, was wir gerade gehört haben. Aber so. Ja, das war der allererste Podcast der Bundeskanzlerin. Und justament natürlich genau dann zur Fußballweltmeisterschaft, also zu einem ganz hervorragenden Zeitpunkt. Ja, machen wir ein kleines internes Aerobic. Das ist nicht sau schwer, sondern ich glaube, es ist relativ einfach, wer da sonst noch zu hören war.
Ronaldinho und Franz Beckenbauer, oder?
Nee, stimmt. Edmund.
Hä? Edmund Stoiber.
Edmund war das. Edmund, genau. Habe ich die schon verwechselt.
Edmund Ronaldinho.
Edmund.
Im Rahmen des eben schon angesprochenen Wahlkampf 2002, nämlich nach der Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Brasilien, 2-0 verloren damals. Ja, dann hatten wir noch Karin Mioska in den Tagesthemen, die ja noch darauf angespielt hat, wie Angela Merkel sich mal in einer Kabine präsentiert hat. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Und ein Schnipsel aus der WDR-Lokalzeit Dortmund, in der präsentiert wurde, dass der BVB zum ersten Mal wieder eine Dividende ausschüttet und wir gehört haben, wer im Aufsichtsrat sitzt. Unter anderem Peer Steinbrück, der Herausforderer von Angela Merkel ja jetzt im Bundestagswahlkampf. Der sitzt in Dortmund im Aufsichtsrat, wir haben es gehört. Erwarten Sie, Herr Professor Mittag, dass dieser Wahlkampf sehr von Fußballmetaphorik und Fußballbildern geprägt sein wird?
Er wird vielleicht nicht so stark von diesen Bildern geprägt sein, wie es in der Vergangenheit der Fall war, insbesondere wie es in den Jahren zwischen 1990 und 2002 der Fall war, weil wir nicht das große nationale, internationale Ereignis, was national mobilisiert, haben, die Fußballweltmeisterschaft. Auf der anderen Seite wird auch hier sicherlich der Sport und der Fußball immer wieder herangezogen werden und wird eine Rolle spielen. Wir erleben, dass Angela Merkel, die eigentlich als Ministerin und als CDU-Vorsitzende wenig mit Sport und mit Fußball zu tun hatte, sich sehr geschickt der Bühne des Fußballs bedient hat. Das war am Anfang, man hat es in dem Podcast ja sehr schön gehört, durchaus noch etwas fremdelnd und sie hat das mittlerweile zu einer gewissen Virtuosität gebracht. Sie schafft es, sich als begeisterte Anhängerin der deutschen Nationalmannschaft zu präsentieren. Sie verärgert vielleicht Herrn Zwanziger, wenn sie zu ungestüm in der Kabine oder ohne ihn in der Kabine ist. Aber sie schafft es, die richtigen und die eindrucksvollen Bilder herzustellen. Wenn sie jubelt, wenn sie die deutsche Nationalmannschaft mit einer gewissen, vielleicht naiven Freude einfeuert, dann gewinnt das durchaus an Sympathie und dann gewinnt das an Zustimmung und dann freut sich auch der Wähler, vielleicht nicht nur mit der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch mit Frau Merkel und kann das durchaus in persönliche Zustimmung umgemünzt werden. Und wenn dann noch Themen wie Integrationsproblematik auch auf der Projektionsfläche des Fußballs vereinnahmt werden, dann hat man vielleicht auch nochmal eine neue Wählerklientel angesprochen, die durchaus dann wiederum auch mit Merkel sympathisieren kann. Die sonst
ja auch klassisch eher SPD-Wähler wahrscheinlich.
Das ist vielleicht durchaus kalkuliertes Gedankenpotenzial von Angela Merkel gewesen, als man diese Bilder sehr bewusst gemacht hat und auch entsprechend verbreitet hat.
Die Bilder, das mussten wir mal auflösen, das war rund um das Länderspiel, ein Quali-Spiel für die EM Deutschland-Türkei in Berlin. Da hat Angela Merkel völlig überraschend die Kabine der Nationalmannschaft betreten mit eigenen Fotografen und hat ein Bild inszeniert, wo sie Mesut Özil die Hand schüttelt, der mit freiem Oberkörper vor ihr steht. Und es hat fast schon was Mütterliches eigentlich, ne? So was sehr Staatstragendes und Kümmerndes.
Oder hatte Özil nicht sogar nur ein Handtuch um?
Ich meine,
er hatte Nacken, ne? Oberkörper
und ein Handtuch nur, ne?
Also kann auch nicht mal. Ich meine die Hose. Wir können es ja mal nachchecken. Ist das auch so eine Form von Vertrauensbruch, Jens? Dass da jemand so einfach in die Kabine geht mit Kamera?
Kabine ist ja normalerweise Tabuzone, ne? Absolute Tabuzone. Da halten sich nur Trainer und Spieler auf. Da haben Journalisten nie was zu suchen, es sei denn, es wird gerade ein Aufstieg gefeiert oder dann wird natürlich reingebeten, die Kamera, dann wird fliegen die Sektkorken und es wird gespritzt. Aber ansonsten absolute, gehört keiner rein, auch keine Bundeskanzlerin.
Hose oder Handtuch?
Hose. Dahinter steht einer mit Handtuch. Ich weiß mal nicht, wer das ist.
Okay, wir können reicht Poldi? Das Kabel aus, um rüber. Ich versuch's mal.
Nee, ist nicht Paul. Den hätte ich schon erkannt.
Ach so, gut.
Warte. Also Neuer hat auch eine Hose
der
an.
Der hat ein Höschen, aber der da.
Und das ist
Löw.
Sascha Rita?
War er wirklich? Kann sein. Muss ich jetzt extra rumkommen? Oder?
Ja, ich bitte darum. Ich meine, es überrascht mich selber so. Aber wollen Sie auch mal schauen? Es ist ein mobiles Studio, das darf man ja dazu sagen. Ja, also.
Der da.
Ja, sieht nach Rita aus, tatsächlich.
Oder? Was würden Sie sagen?
Am ehesten, ja.
Ja, am ehesten. Okay, er hat wahrscheinlich nicht gespielt und deswegen das schönste Handtuch um. Hose braucht er eigentlich gar nicht anziehen, hat er wahrscheinlich die Trainingshose an auf der Bank. Jetzt haben Sie eben gesagt, die Kanzlerin hat bei einem Tor einen Hauch von einem Winker zeigen lassen, einen Torjubel. Unser Techniker Andreas Räder ist begeisterter BVB-Fan und ihm entgeht wenig. Also wusste er auch, dass es bei dem Spiel Dortmund gegen Leverkusen war und bei einem Dortmunder Tor. Jetzt heißt das also, beide Kanzlerkandidaten werden den gleichen Verein anfeuern. Ist das auch Taktik vielleicht von Frau Merkel, dass sie sich einfach denkt, dem Steinbrück nehme ich jetzt mal seine schöne Hausmacht?
Das wäre jetzt nun eine sehr weitgehende strategische Überlegung, die ich nicht unbedingt als tieferes Kalkül betrachten
zu
würde.
Zu sehr Machiavelli.
Aber gleichwohl, da steckt natürlich schon einiges dahinter. Dortmund ist die Mannschaft, die auf einer Erfolgswelle schwimmt, die für jungen, dynamischen Fußball steht, die einen sympathischen Trainer hat. Und da kann man durchaus Zustimmung genießen. Man muss aufpassen, dass man es nicht überstrapaziert, denn es gibt ja nicht nur Dortmund-Anhänger, sondern auch München- oder Schalke-Anhänger nebst anderen. Und deswegen sollte man das nicht zu stark beanspruchen. Und deswegen zucken die Hände von Angela Merkel halt auch wieder zurück, um nicht zu deutlich eine gewisse Sympathie zum Ausdruck zu bringen. Anders als man das eben bei der Nationalmannschaft sehr unbeschwert tun kann. Und auf diesem, sagen wir mal, sehr schmalen Grat wird sich das auch künftig weiter bewegen. Es ist interessant mit der Rolle, die Peer Steinbrück spielt. Das ging damals auf Struck zurück, der sowohl Friedrich Merz als auch Peer Steinbrück für Dortmund gewonnen hat, um auch nochmal dem Verein, als er etwas schlechter dastand, den entsprechenden Nachhall und die entsprechende Zustimmung zu vermitteln. Und das scheint ja ganz gut gelungen zu sein. Aber beide werden sicherlich aufpassen müssen, es nicht über Gebühr zu strapazieren.
Wird man vielleicht am Jubel auch die Rollen dann unterscheiden können? Sie muss staatstragend bei ihrem Verein jubeln und er darf als Herausforderer alles geben, was er in sich hat?
Der Herausforderer muss angreifen, in der Tat. Und bei gegenwärtigen Umfragewerten vielleicht besonders stark angreifen. Aber da wird es sicherlich dann auch andere Felder geben, in denen man vielleicht besser punkten kann oder noch etwas stärkere Gewinne erzielen kann, als es allein im Fußball der Fall ist.
Beides sind zwar Fußballer, die was mit Politik zu tun haben, aber im Grunde sind es Waisenknaben gegen die beiden Prototypen, die Fußball und Politik hervorgebracht hat. Denen widmen wir uns gleich. Die White Stripes mit Seven Nation Army. Ja, in die Freunden blutet, glaube ich, immer noch das Herz, dass der gemeine Fußballpöbel dieses Lied okkupiert hat. Und Julia, das ist gar nicht so lange her, dass das von Fußballfans in Beschlag genommen wurde.
Ich finde schon, fast 10 Jahre.
10 Jahre.
Ja. Das Lied wurde erstmals bei einem UEFA Champions League Spiel von Fans des FC Brügge in der Saison 2003-2004 gesungen.
Okay.
So, dann haben die gewonnen gegen den AS Rom. Steht jetzt aber 2006. Also ich lese hier aus Wikipedia vor, es kann sein.
Wo sollen wir Journalisten sonst
recherchieren? Wo sollen wir das sonst so schnell recherchieren?
Ja.
Auf jeden Fall hat dann 2006 der AS Rom gegen den FC Brügge gewonnen. Und daraufhin wurde das Lied dann in der italienischen Liga sehr bekannt. Und mit dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft 2006 bei der Fußball-WM wurde es dann überall bekannt.
Okay, seitdem singt man es in Stadien, man macht eigene Texte auf die Melodie und grölt es.
Seitdem wird es gegrölt. Es gibt auch einen Artikel im Süddeutsche Zeitung Magazin, der heißt Der Stadion mit Gröl-Song.
Okay, das lässt sich ja auch nach ein paar Bier immer noch ganz gut hinkriegen. Wir haben es eben schon mal gesagt, wir wollten jetzt über die beiden Prototypen der Fußballpolitiker sprechen und einer davon hat mit beidem, mit Singen und mit Italien durchaus was zu tun. Er hat nämlich mal eine Zeit lang auf einem Kreuzfahrtschiff als Sänger gearbeitet. Der ein oder andere hätte ihm vielleicht gewünscht, dass es die Costa Concordia ist, aber es war deutlich vor seiner Zeit. Und zwar ist es Silvio Berlusconi, der 1986 nämlich den AC Mailand gekauft hat und bis 2004 auch dessen Präsident war. Herr Mittag, wie wichtig war der AC Mailand für den politischen Aufstieg von Silvio Berlusconi?
Sicherlich von ganz erheblicher Bedeutung, denn was Silvio Berlusconi gemacht hat, ist letztendlich die Prinzipien des Fußballs auf die Parteipolitik zu übertragen. Das ist am deutlichsten sichtbar allein bei dem Namen seiner Partei, mittlerweile nicht mehr so bezeichnend, aber die Forza Italia, die ihn lange Zeit getragen hat, das war der Schlachtruf der italienischen Tifosi. Und den hat
Wenn sie die Nationalmannschaft angeführt haben.
Und die hat er auf die Parteipolitik übertragen und die Prinzipien, den Aufbau, die Strukturen, auch die popularistische Struktur, all das waren Dinge gewesen, die Berlusconi eben sehr stark zwischen Fußball und Politik immer wieder hin und her geschoben hat. Man muss wissen, der AC Mailand war Mitte, Ende der 80er Jahre nicht sonderlich erfolgreich. Erst mit Berlusconi hat er auch wirklich seinen Aufstieg genommen Wenn man dann den AC Mailand der frühen 1990er Jahre anguckt, gerade mit den niederländischen Nationalspielern, Rijkaard, Gullit, Van Basten, das war natürlich...
Und Arrigo Sacchi dann als Trainer?
Ja, auch hinzukommend, das war eine herausragende Mannschaft mit entsprechenden internationalen Erfolgen. Und Berlusconi hat es vermocht, die Popularität, die er als Präsident des AC Mailand gehabt hat, in die Politik zu tragen und sogar weiter auszubauen. Also das war dann sozusagen die Grundlage seines Starts in die Politik. Und er ist gewisserweise damit zum Prototyp des Medienfußballers geworden.
Die Vita von Berlusconi sicherlich nicht gerade rar, was krude Geschichten angeht, aber es gibt ja auch immer wieder die Geschichten, dass er bei besonders beliebten und populären Spielern einfach sich zum Taufpaten der Kinder gemacht hat und diese Bilder dann auch vermarktet hat. Also gehört das zur Marke Berlusconi dazu, so dieser Patrone darzustellen?
Ja, diese patriarchalische Attitüde liegt ihm, glaube ich, sehr und die lässt sich natürlich als Vereinspräsident, der dann auch seine Privatschatulle ausschüttet, um entsprechende Spieler zu kaufen, um entsprechende Spieler zu fördern oder auch entsprechende Geschenke mal unter den Spielern nach Gutdünken zu verteilen, auch um Anreize zu verleihen. All dies ist genau sein Politikstil und den hat er als Vereinspräsident in ganz ähnlicher Form auch ausgelebt.
Ja, grandiose Erfolge vorzuweisen. 5 der 7 Landesmeister, europäischen Landesmeistertitel sind unter Berlusconi eingesammelt worden. Macht es ihn auch so zu einer, gibt ihm das so eine gewisse Omnipräsenz auch in den italienischen Medien für lange Zeit?
Na, das hängt natürlich wiederum auch mit dem Mediensystem zusammen und erleben wir genau wieder diese Symbiose. Das hängt damit zusammen, dass das Privatfernsehen in Italien etwas früher als andernorts sich seinen Weg gebahnt hat und Berlusconi mit seinem Medienkonzern hat natürlich hier die herausragende Projektionsfläche gehabt. Er hat den Fußballverein gehabt, er hat die Medien gehabt, mit denen er das Ganze vermitteln konnte. Gerade die Sender, die auf sehr populäre Formen des Entertainment gesetzt haben und Fußball war eben die ideale Plattform und Bühne, um die Diskussionen über die Politik in Italien dann weiterzutreiben. Und das hat Berlusconi herausragend genutzt, um überhaupt erst den Einstieg in die Politik zu erlangen. Er hat auch eine gewisse Protegierung durch den damaligen Sozialistenführer Craxi gehabt. Auch das hat es gegeben, aber es kommen mehrere Dinge zusammen und jedes alleine hätte wahrscheinlich für sich nicht gewirkt. Aber der Fußball in der Verbindung mit dem Mediensystem und dann in der Politik interagieren, das war gewissermaßen der zentrale Impuls für Berlusconi gewesen.
Mhm. 88, 89 war, glaube ich, der erste Landesmeistertitel, den der AC Mailand unter Berlusconi geholt hat. Jens, bei mir war das zumindest so die erste Zeit, dass ich mal länger Spiele auch gucken durfte vom Alter her. Du hast, glaube ich, 2 Tage vorher das mit dem Fußballgucken schon angefangen. Ist der AC Mailand für dich der Berlusconi-Verein oder ist das einfach ein Traditionsverein in Europa und Berlusconi ist deine Randfigur?
Nee, da gehört schon Berlusconi mit dazu, wenn man an AC Mailand denkt oder beziehungsweise ja, jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so, aber früher ganz enge Verbindung AC Mailand Berlusconi.
Ganz weil klar. Man ihn auch immer jubeln gesehen hat mit dem Henkelpokal und er sich das nicht hat nehmen lassen.
Ja, solche Bilder. Ja.
Mhm. Wie wichtig war dann der Verein für Berlusconi noch in seinen Zeiten als Ministerpräsident? Er hat ja mehrere Amtszeiten.
Das Verhältnis war dann etwas ambivalenter und er hat dann ja auch später seine Präsidentschaft niedergelegt, um Interessenkonflikte eher aber aus ökonomischen Gründen zu verhindern. Aber sicherlich hat er die genutzt. Wer ein erfolgreicher Vereinspräsident ist, wer als Vereinspräsident sich beweisen kann, wer einen Verein zur Champions League führen kann, der kann auch als Ministerpräsident nicht sonderlich schlecht sein. Und auch hier hat Berlusconi versucht, die unterschiedlichen Klaviaturen zu nutzen, um den Erfolg im einen Bereich für Zustimmung in anderen Bereichen umzumünzen. Ja, also er hat das geschickt miteinander verwoben und hat sich dann auch als Macher stilisiert und hat auf dieser populären Welle stets geschwommen und hat auch seine wiederholten Rückkehrambitionen in die Politik untermauert.
Finde ich jetzt eine steile These, wenn man sagt, dass als Vereinspräsident ist also der Weg zum Ministerpräsidenten nicht so weit. Also finde ich schön gesagt so, aber finde ich eine steile These.
Na, man muss sehen, dass also Fußball in Italien durchaus mindestens den gleichen Stellenwert, wenn nicht nochmal einen etwas höheren Stellenwert als in Deutschland hat. Und wenn es jemandem gelingt, einen Verein, der doch eher in den mittleren Bereichen der italienischen Serie A daherdümpelt, zu neuen Erfolgen zu bringen, zu führen, den Verein nicht nur zum nationalen Sieger, sondern auch zum Landesmeister bzw. zum ersten Champions-League-Sieger zu machen, dann ist das schon eine besondere Leistung. Und einem solchen Menschen, der nebenher dann auch noch ein erfolgreiches Firmenunternehmen, Medienunternehmen, Bauunternehmen führt, dem traut man dann einiges zu. Und dem hat man eben dann auch zugetraut, diesen durchaus diskreditierten italienischen Staat, man muss wissen, dass italienische Parteiensystem der frühen 1990er Jahre lag brach. Es war diskreditiert durch die Korruptionserscheinung und da bedurfte es eines Machers, eines frischen Windes von außen. Und das war Berlusconi. Und er war derjenige, dem man genau diese Herkulesaufgabe zugetraut hat und den man dann auch nicht nur einmal gewählt hat.
Heißt aber jetzt nicht, dass der Hoeneß irgendwie der nächste Bundeskanzler wird hier, ne?
Nee, ich glaube auch, dass wir hier in Deutschland, was das angeht, eher Waisenkinder sind oder die Politiker da eine ganz viel zurückhaltendere Rolle spielen, als das in Italien der Fall ist. Oder wenn wir dann mal weiter gucken in die osteuropäischen Staaten, da ist das ja auch der Fall, dass die Oligarchen Clubs in der Hand haben, die sie mit ihren Milliarden oder die unheimlich unterstützen. Und gleichfalls aber dann auch in der Ukraine ist es beispielsweise der Fall, dass der Besitzer von Schacht, ja, Donetsk, auch den Janukowitsch unterstützt. Also da haben wir eine viel engere Verzahnung Fußball-Wirtschaftspolitik. Und wir reden hier über Angela Merkel, die da mal auf der Bühne sitzt und die...
Aus Versehen zuckt.
Und aus Versehen zuckt. Also das ist viel weniger.
In der Tat ist Deutschland da weitgehend immunisiert, muss man sagen. Also die Bühne des Fußball wird genutzt, das ist die eine Seite. Aber es gibt eben nicht diese engen personellen Verpflichtungen, wie wir sie in anderen Ländern, in südlichen Ländern, auch in Frankreich erlebt haben. Das ist ein anderer Rahmen. Sicherlich würde man einigen deutschen Persönlichkeiten eine Sonderrolle zubilligen. Franz Beckenbauer hat noch nie den Sprung in die engere eigentliche Politik gewagt, aber da kann man durchaus gewagte steile These unterstellen, dass Franz Beckenbauer als Kandidat für was auch immer sicherlich nicht die schlechtesten Karten gehabt hätte. Hoeneß ist
der Nachfolger von Herrn Seehofer vielleicht.
Ja, man könnte ihm gewisserweise sogar auch präsidiale Qualitäten zubilligen. Ob das dann der Fall gewesen wäre, lassen wir mal hingestellt. Aber Hoeneß polarisiert dann sicherlich stärker. Und deswegen ist eine Wahl von Hoeneß dann schon wieder schwieriger gewesen. Aber da haben wir in Deutschland, muss man sagen, wohl glücklicherweise ein etwas anderes System, was nicht so stark auf popularistische Strukturen setzt, wie das eben in anderen Systemen der Fall ist. Und wo dann doch die repräsentative Parteiendemokratie etwas anders funktioniert. Aber in Italien, in einem Land, in einem System, in dem eben die Parteien diskreditiert sind, da konnte das in den 1990er Jahren so funktionieren.
Der von Ihnen angesprochene Franz Beckenbauer war ja auch ein zentraler Pfeiler in einem, sagen wir, System eines anderen Politikers, der sich über Sport profiliert hat. Nämlich, er war Trainer bei Olympique Marseille und damals war Hauptaktionär und Präsident Bernard Tapie. Ja, eigentlich auch ein ganz anderes Modell als Berlusconi und trotzdem ganz enge Kombination aus Fußball und Politik bei dem Werdegang.
Ja, wir erleben das auch an Bernard Tapie, aus eher kleineren, bescheideneren Verhältnissen kam, dass er sich selber auch als self-made Millionär präsentiert hat. Er hat sein Vermögen eher sozusagen mit dem Kauf und Verkauf von Firmen und dem Filettieren dieser Firmen dann
Heuschrecke,
gemacht.
Heuschrecke, würde man heute sagen.
Ja, aber durchaus mit Erfolg und er hat dann auch seinen Weg in die Politik genommen und er hat erneut, oder ähnlich wie Berlusconi, einen Fußballverein als Sprungbrett genutzt. Damals Olympique Marseille, eigentlich auch in ähnlicher Form. Marseille, die wichtigste Stadt des Südens, Krisengebiet auf der einen Seite, aber hochattraktiv, auch populär und mobilisierend. Ja, und er hat Olympique Marseille wirklich zu einem großen Erfolg gebracht. Er hatte genauso den Landesmeistercup, nationalen Cup erobert, wie das Berlusconi vermocht hat. Und er hat Olympique Marseille ins Champions League Endspiel gebracht. Und das ist natürlich ein sensationeller Erfolg, gerade für eine französische Mannschaft, die das bis jetzt noch nicht so häufig geschafft haben. Und eben auch ernsthaft, um diesen Titel mit konkurrieren zu können. Das ist, denke ich, von herausragender Bedeutung, gerade für das südliche Frankreich gewesen. Und das hat Tapie letztendlich auch den Einstieg in die große Politik ermöglicht. Er ist sicherlich auch in Marseille protegiert worden. Mitterrand hat ihn protegiert. Aber er ist Minister der französischen Regierung unter Bergeois geworden. Litt dann unter Korruptionserscheinungen und musste dafür dann auch, wurde entsprechend bestraft, verurteilt, musste sogar ins Gefängnis, ging dann auch in die Insolvenz. Auch sein Adidas-Verkauf war nicht ganz so glücklich, weil er nicht die Summe dafür erhalten hat, die er sich eigentlich erhofft hat. Aber er ist letztendlich auf dieser Welle des Fußballs groß geworden. Wahrscheinlich etwas weniger schillernd noch als Berlusconi in der Langzeitwirkung, aber in den frühen 1990er Jahren, als diese Phase von Fußballpolitikern, Fußballmedienpolitikern besonders stark im Mittelpunkt gestanden hat, war er neben Berlusconi sicherlich die zweitwichtigste Figur dieser Art.
Julia, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du mal in Frankreich gewohnt, ne? Mhm. Hat man das sehr stark gespürt, so diese dieses Gefälle Nord-Süd, also der Blick einerseits auf Paris so als die Kapitale und dann, sagen wir mal, Marseille als so die ja dieses schmutzige Moloch im Süden?
Ich hab ja in Südfrankreich gelebt und da war ich ja im Süden, da waren alle Olympique Marseille-Fans und ich war sogar einmal im Stadion in Marseille. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewonnen hat. Aber ich glaube, Marseille hat gegen Nantes gespielt. Und ja, Nord-Süd-Gefälle, ich weiß nicht. Also es gibt ja immer dieses Gefälle zwischen Paris und allem anderen. Das merkt man immer. Merkt man, wenn man in Paris ist, merkt man, wenn man nicht in Paris ist. Fußballmäßig ist, glaube ich, Paris mittlerweile. Paris und Lyon, ne? In Lyon habe ich auch mal gelebt.
Saint-Germain kommt gerade wieder, aber unter entsprechenden Investitionen.
Lyon sind gar nicht so... Ja, also ich habe es jetzt im Nachhinein, weil mein Fußballinteresse steigt quasi mit den Jahren, und ich habe es jetzt im Nachhinein ein bisschen bereut, dass ich nie in Lyon im Stadion war.
Aber sowas wie eine Minderwertigkeit des Südens gegenüber dem Norden, hast du sowas mal festgestellt?
Nö, die waren ja alle stolz auf Olympique Marseille. Also das war schon, das war auch also ich war 99 da für längere Zeit in Südfrankreich, und da war ja, da haben die ja gerade vorher die WM gewonnen und so, da war Frankreich sowieso im Fußballrausch. Zidane und ja, andere Zeiten.
Herr Mittag, man liest das immer wieder, dass Tapie nicht nur von Mitterrand protegiert wurde, sondern er ihn explizit auch in den Süden geschickt hat, um zu sagen, bau den Süden auf, mach da einen, also platziere einen Leuchtturm mit OM, auf den die Leute stolz sind, also der da auch so ein Gegengewicht nochmal zum Norden setzt. Ist das korrekt oder ist das falsch übermittelt?
Nicht nur ein Gegengewicht zum Norden, sondern insbesondere ein Gegengewicht zu Le Pen und dem Front National, der gerade in Südfrankreich vor dem Hintergrund der Einwanderungsproblematik, der Migrationsproblematik eben starke Zustimmung erreicht hat und dann hohe Wähleranteile erzielt hat, die sich zwar nicht in Mandate ummünzen ließen, aufgrund des französischen Wahlsystems. Aber Mitterrand hatte da schwer zu kämpfen in Südfrankreich. Und das war eine ganz gezielte Politik. Also Tapie war zwar kein Mitglied der Sozialisten, sondern gehört einer zentristischen Partei an, aber in einer Regierungskoalition eng mit den Sozialisten verbunden. Und das war ganz gezielt lanciert, dass Marseille genutzt werden soll als wichtigste Kapitale des Südens und der Fußballverein als Rahmen, um persönliche Zustimmung für Tapie auf der einen Seite und für die regierenden Parteien auf der anderen Seite und aber auch Stimmung gegen Le Pen zu machen. Das war damals das ganz zentrale Ziel, was zum gewissen Rahmen dann auch gelungen ist, dass dann Tapie im Strudel der Korruptions- und Bestechungsaffären gewisserweise versunken ist, ist dann wieder die andere Seite der Medaille, die dann auch gezeigt hat, dass nicht alle Sachen so aufgegangen sind, wie sie geplant waren.
Er hat ja massiv investiert in Marseille auch, während seiner Zeit als Präsident. Sind da auch öffentliche Gelder geflossen, beziehungsweise indirekt über Staatskonzerne, die als Sponsor auf einmal aufgetreten sind und das vielleicht vorher nicht so das große Interesse am Fußball gab?
Auch das ist der Fall gewesen. Das ist immer noch nicht 100% geklärt und einige Urteile sind erst in den letzten 2-3 Jahren da abschließend gefällt worden. Aber Tapie hat in hohem Maße mit der lokalen Politik und auch mit der Pariser Politik interagiert, um Olympique Marseille entsprechend aufzubauen und entsprechende Gelder da investieren zu können. Es ist nie ganz geklärt worden, auch wo seine Gelder sich zusammengesetzt haben, mit denen er dann schließlich auch den Adidas-Kauf und andere Sachen finanziert hat.
Er hat ja vorab schon eine Sportfunktionärskarriere gehabt. Er hat ja sogar ein Fahrradrennteam gehabt.
Und entsprechende Erfolge bei der Tour de France erzielt.
Genau, mit Bernard Hinault und Greg LeMond. Also ist das eine sehr stark französisch gefärbte Geschichte? Weil der Radsport da auch nochmal so eine Bedeutung hat, also dass er im Grunde zwei so populäre Sportarten genutzt hat, um sich zu positionieren?
Ja, das kann man sicherlich sagen. Auch hier gilt, die Tour de France war gewisserweise auch so etwas wie ein Wegbereiter für die Popularisierung des Sportes. Also schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also das ging ja damals von Wesentlichen von der Sportzeitung L'Équipe aus, die die Tour de France in die Wege geleitet hat und zu einem gewisserweise europäischen Medienereignis gemacht haben. Und es ist kein Zufall, dass das erste Champions League-Spiel, also wir reden heute mit einer Selbstverständlichkeit von der Champions League, als ob es nichts anderes mehr geben würde. Aber für die Menschen der frühen 1990er Jahre gab es eigentlich noch den Landesmeistercup und der war doch eher was Traditionelles und was Betuliches gewesen. Und dann kommt die UEFA, reformiert das Ganze und wer sind die beiden Teams, die im ersten Champions League Endspiel stehen? Auf der einen Seite der Berlusconi-Club AC Mailand, auf der anderen Seite der Tapie-Club Olympique Marseille. Und das zeigt auch, wie diese Schwimmungen in Anfang der 1990er Jahre gewesen sind. Also das bahnt sich einen ganz neuen Weg und eine ganz neue Richtung, diese Popularisierung und diese mediale Verbreitung des Fußballs in dieser Zeitphase.
Betulich wird es hier sicherlich nicht, solange wir DJ Jens Mikler noch am Start haben. Jens, du hast auch das nächste Lied ausgesucht, von Arcade Fire.
Genau, da bin ich drauf gekommen, weil das die Lieblingsband von dem geschätzten Mehmet Scholl ist. Und ja, ich habe das einfach gewählt, weil ich auch seinen Musikgeschmack einfach mag. Ja, und es hat jetzt nicht so viel mit Politik zu tun, aber ist ein guter Song.
Aber mit Fußball.
So.
Und dann lassen wir es ablaufen.
Ja.
Und Anne Tepper ist aus den Nachrichten hergekommen, um selbige zu verlesen.
Genau, wir hatten heute in den Nachrichten, in Südafrika gab es nochmal, oder gibt es ja seit längerer Zeit Streiks in vielen Minen da, und bei einem dieser Streiks ist ein Bergarbeiter wohl erschossen worden. Der hatte in der Mine von dem Hersteller Anglo American gearbeitet, und dieses Unternehmen hat jetzt auch auf die wochenlang illegalen Streiks reagiert und 12.000 Mitarbeiter entlassen. Okay. Insgesamt sind es 28.000, also es ist ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter, das ist schon irgendwie ganz schön krass. Dann gab es heute Proteste in Italien, tausende Studenten und Schüler sind auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpolitik der Regierung zu demonstrieren. Und Demonstrationen gibt es am Dienstag wohl auch wieder in Griechenland. Da hat die Gewerkschaft dazu aufgerufen, weil da am Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch kommt, und die gilt in Teilen der griechischen Öffentlichkeit als Hauptschuldige für die drastischen Sparforderungen an das Land. Syrien war wieder ein Thema bei uns in den Nachrichten. Der UNO-Sicherheitsrat hat den syrischen Beschuss eines türkischen Grenzdorfs einstimmig verurteilt. Die Zustimmung Russlands und Chinas gilt als wichtiges Zugeständnis, weil beide Länder es bisher immer vermieden haben, die Regierung von Bashar al-Assad überhaupt zu kritisieren. Und ein Thema war auch das Grundschulranking. Dabei haben ja die Bayern richtig gut abgeschnitten. Andere Bundesländer auch, zum Beispiel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg. Und große Probleme haben die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Okay. Ja, und zum Schluss schauen wir dann nochmal auf unser Wetter weltweit. Zum 50-jährigen Dienstjubiläum von James Bond schauen wir auf Schauplätze aus den Filmen. James Bond Jagd Dr. No wurde unter anderem in Kingston in Jamaika gedreht. Hier ist es leicht bewölkt und 27 Grad Celsius warm. Mr. Bond ermittelte in Man lebt nur zweimal in Tokio in Japan. Dort ist der Abend leicht bewölkt bei 24 Grad. Der Film Diamantenfieber führte den Superagenten ins ägyptische Kairo. Hier scheint die Sonne bei 26 Grad. Und fast alle James Bond Filme wurden neben Originalschauplätzen auch in den britischen Pinewood Studios westlich von London aufgenommen. Da fällt gerade Regen und gemessen werden 8 Grad. Und in Octopussy wurde die Berliner Mauer gezeigt. Auch hier regnet es bei 17 Grad.
Okay, also Fritz-Walter-Wetter würde man das im Fußball nennen. Es regnet, schwerer Boden und ist kühl. Welche Nachrichten haben Sie nicht reingeschafft heute bei euch?
Da habe ich ein paar mitgebracht. Bei den Wissensnachrichten gab es eine Meldung, die irgendwie ganz lustig war. Eine Waage mit einem Internetanschluss. Und da kann man dann das Gewicht direkt ins Internet übermitteln und mit seinen Freunden irgendwie wetteifern, wie viel man abgenommen hat.
Oder zugenommen?
Oder zugenommen, ja, je nachdem.
Ordentliches Steakhouse-Besuch oder so?
Unten drunter steht aber irgendwie schon gleich der Preis für das Produkt. Also es ist halt irgendwie ein bisschen werblich. Deswegen haben wir das nicht mit reingenommen. Mhm. Und eine andere Meldung, die es auch nicht geschafft hat, über Marathonläufer, die ja beim Laufen sich die Hose in die Hose machen. Dann haben wir gedacht, naja, oh, das muss man jetzt nicht unbedingt erfahren. Also das Risiko ist irgendwie groß.
Haben die das mit dem vor dem Wettkampf zu viel trinken zu ernst genommen, oder?
Ja, vielleicht.
Okay, gut. Sie sind also nicht dehydriert.
Genau. Und bei den Weltnachrichten haben wir nichts gemacht über die Parlamentswahlen in Georgien. Da haben sich erstmals Vertreter der unterlegenen Partei mit dem Wahlsieger getroffen. Da gab es ein paar Absichtserklärungen, also auch nichts Wildes. Und in Syrien haben Rebellen damit gedroht, iranische Geiseln zu ermorden. Ja, das ist eben so eine Drohung, dem wir kein Forum geben wollten.
Okay. Das war alles, was das jetzt alles nicht reingekommen ist.
Ja, es ist eine Auswahl. Es ist natürlich immer noch viel mehr, was wegfällt. Aber ich würde jetzt auch diese Sendung sprechen.
Ja, okay.
Darf ich zu den Parlamentswahlen was sagen, die in Georgien stattgefunden haben?
Natürlich.
Da hat es nämlich, das habe ich eben bei der Vorbereitung auf die Sendung entdeckt, da hat es einen Fußballer ins Abgeordnetenhaus geschafft.
Willi am Ende?
Nee.
Oh.
Kalatze.
Oh.
Kalatze.
Und bei AC Mailand?
Genau. Wo hat er früher gespielt? Beim AC Mailand.
Ja.
2003 und 2007 gewann er mit AC Mailand die Champions League. Und jetzt gehört er der Oppositionspartei an.
Bringe ich das gerade durcheinander? Oder wurde nicht auch mal ein Verwandter von dem entführt? Oder war das ein anderer Spieler des AC Mailands? Kopfschütteln herrscht hier. Das wäre vielleicht auch eine Nachricht, die es nicht ins Programm gebracht hätte. Ich weiß es nicht so ganz genau. Anna, du musst jetzt gleich nochmal loslegen oben.
Genau, ich packe meine Sachen und verabschiede mich.
Ja, vielen Dank für den Besuch. Tschüss, Anne. Es war in den Nachrichten zu hören, der Besuch von Angela Merkel in Griechenland, der wird nicht unbedingt sehr positiv gesehen. Vor dem EM-Spiel Griechenland-Deutschland war das ja auch recht hässlich, was da in der Presse los war. Noch etwas früher gab es die Diskussion, soll diese Europameisterschaft, wenn denn deutsche Spiele in der Ukraine stattfinden, mit der Beteiligung deutscher Minister oder Politiker ausgetragen werden, weil eben Julia Timoschenko im Knast sitzt. Diese Diskussion, die damals rund um die EM ging, dass deutsche Politiker dort nicht hinfahren sollten, weil in der Ukraine eine Oppositionspolitiker im Knast sitzt. Fandst du das populistisch oder fandst du das angebracht in der Situation?
Ich weiß nicht. Im Nachhinein würde ich sagen, war es irgendwie war es eigentlich so blöd, oder? Weil kein Mensch spricht mehr über die Frau heute. Mhm. Man hat nur bis drei Wochen vor der EM hat man darüber gesprochen. Und dann hatten sie ja alle noch die Möglichkeit, nach Polen zu fahren und da zu jubeln. Von daher, also ich weiß nicht, man weiß wirklich nicht, also man müsste jetzt recherchieren, dann würde man sicherlich sehr schnell etwas rausfinden über sie, aber im Großen und Ganzen war das Ganze irgendwie, muss ich auch sagen, von den Medien, von uns irgendwie so hoch gepusht in kurzer Zeit und dann war plötzlich die Luft raus.
Mhm. Zumal ja über Jahre hinweg bekannt war, wo die EM hingegeben wird, dass es in der Ukraine eben nicht gut um die Menschenrechte steht und um die Pressefreiheit. Nach der orangefarbenen Revolution war es, glaube ich, mal hoch, dann wieder runter. Also ein sehr schwieriges politisches Umfeld zumindest herrscht in der Ukraine.
Wobei man berücksichtigen muss, die Vergabe der Europameisterschaft ist in dem Moment geschehen, als die Reformkräfte in der Regierung waren und die Reformkräfte auch das Potenzial hatten, durchaus den eher pro-westlichen Weg der Ukraine zu stärken. Und das war damals auch eine der Überlegungen bei der Vergabe. Das war eine schwierige Situation. Die Vergabe wurde eher oder die Bewerbung wurde eher durch die Ukraine forciert. Polen ist dann sozusagen mit draufgesprungen und dann hat dann diese Tandem-Bewerbung durchaus erfolgreich zum Ende geführt. Aber es konnte keiner in der UEFA und von den Verantwortlichen im Exekutivkomitee absehen, dass die Ukraine dann eher den Weg wieder zurück zu autoritären Strukturen und zu einer eher östlichen Ausrichtung nehmen würde. Und das war dann eine sehr schwierige Situation im Vorfeld dieser Europameisterschaft. Und hier muss man sagen, haben wir gewisserweise doch eine neue Konstellation gehabt. Die UEFA hat ihre klassische Position bezogen. Sie hat gesagt, Fußball und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist vollkommen unpolitisch. Wir führen unsere Europameisterschaft hier durch und kümmern uns nicht um die anderen Dinge. Das war relativ streng, dogmatisch, einseitig. Aber man hat, und da muss man auch dem DFB wohl zumindest eine neue Rolle zubilligen, durchaus auch kritische Stimmen von Verbandsseite gehört, die sonst eigentlich eher Kopf genickt haben und geschwiegen haben. Der DFB, insbesondere unter Niersbach, hat durchaus auch kritische Stimmen zu Wort kommen lassen. Lahm mit seinem Interview hat da durchaus gewisserweise das Eis gebrochen und es gab dann nicht unbedingt überkritische Stimmen, aber zumindest tendenziell und verhaltenkritische Stimmen. Und es gab ja auch genug Politiker, die sich entsprechend geäußert haben, die eben gesagt haben, sie fahren nicht in die Ukraine hin. Die Europäische Kommission hat gesagt, sie wird das Ganze nicht unterstützen. Also wir erleben hier zum ersten Mal, dass doch anders als bisher bei vorherigen Europameisterschaften eine gewisserweise Politisierung dann auch von Verbandsseite und von Politikseite bewusst forciert worden ist. Und die Medien haben das in der Tat dankenswerterweise aufgegriffen. Und man sieht hier oder hat ja erneut gesehen das Mobilisierungspotenzial des Fußballs, nicht? Also das war wochenlang, die 4-5 Wochen vor den Europameisterschaften war das in aller Munde und ist durch die Medien sehr stark forciert worden. Das galt aber nur so lange, bis der Ball dann wirklich lief. In dem Augenblick, in dem der Ball dann angestoßen wurde und das Spiel begann, interessierte man sich dann nur noch für den Fußball und Sie haben ganz zu Recht gesagt, nach der Europameisterschaft spielte das überhaupt keine Rolle. Das zeigt die Potenziale, die Verbindungslinien des Fußballs, das zeigt aber auch die Grenzen auf, die Fußball- und Politikvermögen.
Mhm. Eine Vergabe ist damals getroffen worden, Sie sagten es zum Zeitpunkt, als eigentlich alles in Ordnung schien mit der Ukraine. Wir müssen gleich noch ein bisschen was verlosen, das Aerobic. Wir, glaube ich, spielen aber erst noch mal ein bisschen Musik, nachdem wir gehört haben, was in der Welt alles nicht passiert ist oder passiert ist und hören kurz einmal bei einem Lied rein, was Jens Mikler uns auch wieder ausgesucht hat. Hören erst mal rein und danach reden wir da kurz drüber. Es ist gute Sitte in der Redaktionskonferenz, dass wir das Aerobic nochmal spielen. Und zwar sauschwer ist es diesmal. Genau. Julia.
Ich weiß mehr. Und zwar hatten wir jetzt ein großes Oktoberfest-Spezial im Aerobic. Und es ging immer um irgendwelche Oktoberfest-Themen. Heute ist es besonders schwer, weil es ist nämlich irgendwie das Oktoberfest vorbei. Und deswegen haben wir heute ein sauschweres Aerobic, wo es einen DAB-Plus-Stick, wo man uns hören kann, ohne Internet zu haben, wenn man den einfach in den Computer steckt. Den kann man gewinnen. So hört man nämlich jetzt zum Beispiel eine kurze gespielte Szene und ums Eck gedacht, kommt dann ein neuer Begriff raus.
Aerobic. Sauschwer.
Ja, meine Damen und Herren, und jetzt versteht sie vielleicht auch, warum wir festes Schuhwerk für unsere Führung empfohlen haben. Denn abseits der befestigten Wege kommen wir jetzt zu einer der zweifellos experimentellsten Arbeiten unseres herausragenden Architekten. Ein Gartenhäuschen, könnte man sagen. Entstanden in der Blütezeit seines Schaffens, Ende des 19. Jahrhunderts. Wie Sie sehen, hat Antonie bei dieser Arbeit auf dieser üppigen Rasenfläche die Natur voll und ganz mit eingebunden. Die wilden, frei in den Himmel wachsenden Gräser bilden eine natürliche Einheit mit den typischen Merkmalen seines Baustils, den geschwungenen Linien, dem unregelmäßigen Grundriss und den naturnahen weichen Formen mit Motiven aus Flora und Fauna. Zu beachten ist, dass der Katalane seine typischen bunten Keramikfliesen in diesem Haus voll und ganz auf die Wildblumen abgestimmt hat, die hier überall herum um das Gebäude wachsen. Es ist das einzige, mitten in der Natur gebaute Werk des Meisters, und als solches einzigartig auf der Welt.
Und? Irgendeine Idee?
Ich muss mich nur um die Technik kurz kümmern. Also,
Aber
unser Gast hat ja aufmerksam zugehört und insofern...
Er hatte keine Gelegenheit, weil er die ganze Zeit gequatscht wurde.
Achso, weil ihr mit der Technik geredet habt. Ja. Sind wir alle fein raus.
Ja. Also ich fand ja zumindest die Spreche unglaublich überkandidelt und wunderschön. Wollen wir zur Lösung kommen? Man hörte Vogelgezwitscher, das Atmo, die Atmo einer Wiese und einen überkandidelten Museumsführer irgendwo in Spanien, der da sprach über Gaudi. Mhm. Und wir kommen auf die Wiesengaudi. Die Wiesengaudi.
Okay, und ja. das haben Leute, die nicht mit den Technikern gesprochen haben, sicherlich
gewusst.
Die haben
das auch erraten, genau. Die haben das auch erraten. Und ich werfe jetzt mal hier meine kleine digitale Losmaschine an und würde dann unseren Gast bitten, vielleicht einfach mal Stopp zu sagen. Ne? Und dann hätten wir quasi den Gewinner gekürt.
Stopp.
Gut. Gewonnen hat Sabine Oberhofer. Oberhofer aus vom Hannover 96, also aus Hannover stammend offensichtlich. Und wir gratulieren ganz herzlich zum Gewinn eines wunderbaren USB Plus DAB Plus Sticks.
Ja, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit.
Spaß, ja.
Spaß. Ja, und immer fleißig zuhören.
Gaudi, ne?
Gaudi, ja. Spaß sollten Politiker auch im Stadion haben, wenn sie da hingehen. Wir haben ja ein paar schon angedeutet, die Lieblingsmannschaften haben oder bei denen man vielleicht auch unterstellt, dass sie die aus populistischen Gründen vielleicht haben, wie auch immer. Aber es gibt auch noch andere Fußballer in Deutschland, die sich zu ihrem Verein bekannt haben, Jens.
Fußballer oder meinst du?
Politiker.
Politiker,
die sich zu ihrem Verein bekannt haben. Ja. So rum.
Genau. Ja, da gibt's eine ganze Reihe. Also das ist aber auch wiederum, wie wir eingangs der Sendung schon gesagt haben, ein bisschen regional bezogen zu sehen. Kurt Beck ist da sicherlich zu nennen.
Ja, der, so ein klassischer Landesvater. Ne?
Absolut. Auf der Zielgeraden jetzt großer Anhänger vom 1. FC Kaiserslautern. Aber in seinen Bereich fällt natürlich auch Mainz 05 und da bewegt er sich auch immer auf einem schmalen Grat. Also er macht keinen Hehl aus der Leidenschaft da zu den Lauterern, aber darf die 05er natürlich auch nicht ganz vernachlässigen. Dann haben wir Jürgen Trittin in Bremen, großer, immer schon gewesen, großer Werder-Anhänger. Dann ist mir noch Wolfgang Thierse, Ex-Bundestagspräsident, hält zu Borussia Mönchengladbach.
Okay.
Reicht das, oder?
Ja, wir können ja vielleicht nochmal auf die beiden Erstgenannten eingehen. Mhm. Zum einen Kurt Beck, also der klassische Landesvater, dem man so zutraut, dass er jedes Straßenfest mitnimmt und die Leute mit Vornamen kennt vom Ortsverein. Inwiefern ist das problematisch für den jetzt bei zwei Vereinen präsent zu sein?
Naja, es ist schon ein gewisser Loyalitätszwiespalt, den er aushalten muss. Aber auch Kurt Beck ist eigentlich der übergreifende Fußballpolitiker, gerade Kurt Beck. Kaum einer, der sich eigentlich schon in den ausgehenden 1980er Jahren und dann sehr intensiv über die 1990er Jahre hinweg für die Berichterstattung des Fußballs eingesetzt hat. In den Debatten um den Staatsvertrag, Rundfunkstaatsvertrag und so weiter immer wieder darauf abgehoben hat, welche Rolle der Fußball für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung hat, der den Stellenwert besonders betont hat. Das war durchaus ein Thema, was er sich zu eigen gemacht hat und was er bis heute immer noch stark verteidigt.
Mhm. Was manchmal auffällt, ist, wenn Vereine in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Bei Kaiserslautern war das ja auch mal eine Zeit lang der Fall. Da hat Kurt Beck bei einer mitreißenden Sitzung dafür gesorgt, dass es, sagen wir, ein ruhigere Fahrwasser wieder kommt. Aber dann fällt oft in der Folge auf, dass Halblandes- oder kommunale Unternehmen auf einmal als große Sponsoren auftreten, wenn so etwas passiert. In Frankfurt ist Fraport lange Zeit Sponsor gewesen. In Lautern war es, glaube ich, dann auch eine Lottogesellschaft, eine Landeslottogesellschaft, die auch mal als Sponsor aufgetreten ist im Stadion und beziehungsweise auf der Brust. Ist sowas verwerflich?
Es ist nicht verwerflich, aber man muss aufpassen, dass man Gelder nicht zweckentfremdet, die es sind Ministerpräsidenten darüber gestolpert. Denken wir an Saarbrücken, der damalige Ministerpräsident Klimt, früherer Verkehrsminister, hat auch die Gelder, die dem FC Saarbrücken damals zugeflossen sind, glaube ich, nicht sonderlich transparent abgerechnet oder eingeworben. Und das ist natürlich immer wieder auch ein Quell von Angriffen, dem man sich ausgesetzt sieht, bei allem guten Willen. Man will dem Verein was Gutes tun, man versucht für den Verein Gelder zu akquirieren, aber wenn das dann über halb seine Geschäfte oder halb seine Verbindung läuft, dann ist das natürlich in hohem Maße fragwürdig und auch nicht den rechtsstaatlichen Prinzipien geschuldet. Und dann muss ich einen Politiker auch kritisch hinterfragen, ob das, was er an Aktivitäten für den Verein in die Wege leitet, wirklich angemessen und verantwortbar ist mit seiner Funktion als Politiker, der dem Gemeinwohl verpflichtet ist.
Also muss man auch hoffen, dass auf der anderen Seite die Verwaltung und Aufsichtsräte in den Unternehmen, unabhängig davon, wem sie gehören, auch da korrekt arbeiten.
Diese Gefahr besteht immer wieder und gerade weil eben Fußball so populär ist. Wir haben einen Fall in Dänemark gehabt, in dem Politiker über Jahre lang die Staatskasse, gerade in Dänemark, einem Land, was von hoher Transparenz gekennzeichnet ist, was sich gerade die Transparenz auf die Fahne geschrieben hat, aber auch dort gibt es solche Fälle und gerade eben über den Fußball kann das eher passieren, als vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist. Mhm.
Diese Sendung würde nicht funktionieren, wenn wir nicht eine Technik hätten, die nicht nur gut besetzt, sondern auch kompetent ist. Und deswegen durfte natürlich auch unser Techniker sich hier ein Lied aussuchen. Und das spielen wir jetzt. Das war der WM-Song von 2010, der WM in Südafrika. Shakira war das mit Waka Waka.
Ein großartiger Titel, oder?
Ja, auch mit Piqué von Barcelona zusammen ist. Oder heiraten sie nicht sogar bald?
Sie kriegen ein Kind.
Ist Glückwunsch auch nochmal von hier aus nach Barcelona. Und das Lied hatte sich Andreas Räder gewünscht, unser Techniker. Selten habe ich einen solchen Hüftschwung bei unserer Technik gesehen. Ich möchte mich bei ihm ganz herzlich bedanken, dass er uns so unfallfrei und hervorragend durch die Sendung buxiert hat. Außerdem möchte ich mich natürlich bei Jens Mickler, unserem zweiten DJ der Sendung, hier bedanken.
Vielen Dank.
Wiesengaudi hatten wir auch, ne? Passte teilweise
das
auch dazu.
Das erste Lied war am schönsten mit der mit dem Bier. Das war das
Hol mir
Bier.
Mal eine Flasche Bier.
Hol mir mal eine Flasche, großartig. Also auch dieser Text vor allem.
Das wird der neue Klingelton von Julia Roche.
Ja, genau, das kaufe ich mir.
Meiner Kollegin von der Online-Redaktion.
Kann man eigentlich noch Klingeltöne kaufen?
Ja. Bestimmt. Okay. Einschlägig, bestimmt.
Ich werde gleich mal gucken.
Ja, und ganz herzlich möchte ich mich bei unserem Gast bedanken, Professor Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule. Danke, dass Sie da waren.
Gerne schön.
Ich hoffe, Sie hatten ebenfalls Vergnügen hier. Sie durften ja die Losfee und Glücksfee spielen und wir gehen raus mit einem Lied, was vielen Fußballfans auf der Seele liegt, möchte ich fast sagen. Auch wir sollten es als Thema für uns nehmen. You'll never walk alone.